Podcast gehört. Da ging es um Mobility Training, also so um Beweglichkeit. Und der hat dann als Experte so richtig gut erklärt, warum wir alle mehr Beweglichkeit gebrauchen können, so körperlich. Und mit wenigen Übungen, 10 Minuten am Tag, kann man da schon eine Menge machen. Und dann sind wir einfach besser gerüstet für den Alltag. Das ist erstmal nichts Neues. Besonders der Büroarbeiter-Lebensstil passt ja gar nicht so gut dazu, wie unser Körper gedacht ist. Wenn wir also im normalen Alltag nichts machen, werden wir unbeweglich oder sind schnell erschöpft oder sind kraftlos oder alles zusammen und vielleicht werden wir sogar krank. Weil wir das wissen, gibt es sowas wie Neujahrsvorsätze. Ich gehe zu irgendeinem Gymnastikkurs, mache Aerobic oder Pilates. Ne? Ich mache irgendwie Herz-Kreislauf-Training, ich gehe joggen oder Krafttraining. So, und dann macht man das so 3-4 Mal und dann schifft es wieder irgendwie ein. Also dieses klassische Schweinehund-Problem. Ich glaube, ihr kennt das. Das sind also Dinge, die wir uns vornehmen, die uns gut tun und die im Alltag einfach leicht untergehen. Weil sie halt nur langfristig wehtun und nicht sofort. Es gibt aber Menschen, die kriegen das ganz gut hin. Also ich bin jetzt noch bei diesen körperlichen Dingen. Ne? Die kriegen das ganz gut hin, regelmäßig ihrem Körper was Gutes zu tun. Und wenn man die so fragt, warum ist das so, dann haben die eine gute Gewohnheit entwickelt. Und wenn man die dann fragt, na, wie seid ihr denn da hingekommen? Also das ist ja am Anfang ganz schön schwer. Dann sind da so Hilfsmittel, naja, erstmal mach dir einen festen Termin mit irgendjemandem. Am besten mit jemandem, den du dich gegenüber verpflichtest oder gib Geld dafür aus, damit es denn dich ärgert, wenn du nicht hingegangen bist. Nimm dir nicht so viel vor. Also wenn du irgendwie ganz groß startest und dann klappt es halt wieder nicht, mach es irgendwie, fang klein an und dann lass es sich einschleifen und dann lass es später groß werden. So, ihr guckt mich alle so verwirrt an und denkt, ich bin noch im Gottesdienst, wieso rede ich über körperliche Ertüchtigung? Ich möchte das auf unser geistliches Leben übertragen. Aber ich muss noch ein klein bisschen ausholen, wozu müssen wir überhaupt irgendwie in körperliche Fitness oder in geistliche Fitness investieren? Warum ist das irgendwie wichtig? Weil das Naheliegende ist doch, Jesus hat mich lieb, so wie ich bin, man kann ja einfach so sein und das passt schon alles, ne? Wir haben noch einen Auftrag hier, eine Aufgabe. Ich hole noch ein bisschen aus. Ihr kennt den Ausspruch von Paulus, der müsste jetzt hier gleich kommen, aus Philipper 1, 23. Haben wir das? Ja. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich jetzt schon sterben und bei Christus sein. Das wäre das Allerbeste. Ist ein bisschen strange, wenn man das so isoliert liest, aber die Perspektive eines Christen ist doch einfach himmlisch. Egal, was du hier auf dieser Welt erlebt hast, gesehen hast, an schönen Dingen, an wunderbaren Dingen, an aufregenden Dingen im Himmel, das kann in jedem Fall mithalten. Also mindestens. Ja? Das heißt, diese Perspektive von Paulus können wir uns echt reinziehen und sagen, ja, nee, glaube ich auch. Also im Himmel jetzt gleich zu sein, wäre schon cool. Warum sind wir dann noch hier? Und da kommt Paulus im Vers drauf dazu. Zu den auch. Genau. Paulus sagt nämlich, andererseits habe ich bei euch noch eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. So, und jetzt sagst du, guck mal her, die Leuchtschrift am Himmel, mach XY, habe ich noch nicht gesehen. Ich habe jetzt noch nicht so dieses prophetische Reden. Du musst noch dieses hier auf der Erde tun. Und denkst du, ja, guck mal her, Paulus hat vielleicht eine Aufgabe, habe ich denn auch eine? Naja, ich meine, du bist als Christ ja auch Teil der Christenheit und damit einer der Jünger Jesu. Und dann bist du mindestens mal mit drin in diesem Auftrag, den Jesus Christus seinen Jüngern gibt. Und Jesus sagt seinen Jüngern in Matthäus 28, Vers 19, geht hinaus in eine Welt und ruft die Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das heißt, wir sind in diesem missionarischen Grundauftrag irgendwie mit inkludiert. Und das heißt ja nicht, dass du oder ich jetzt irgendwie in die Innenstadt gehen und missionarische Flyer verteilen, weil es einfach so eine Überwindung wäre, weil es einfach nicht unser Ding ist. Oder irgendeine Art von, was du dir gerade vorstellst, wo gerade so dein Film abgeht, wo du sagst, oh mein Gott, das kann ich gar nicht machen. Aber wir können doch viele kleine Dinge tun und tun das ja auch, indem wir hier beim Gottesdienst mit anpacken und da einen Rahmen schaffen, dass hier Gottes Wort verkündigt werden kann. Manche Leute backen Waffeln am Mittwoch im Freiraum, dass da ich sag mal, Gottes gute Botschaft ausgebreitet werden kann. Manche Leute sind freitags nachmittags bei den Rangern und breiten da Gottes gute Botschaft auf. Und das heißt, es gibt so einen Auftrag, und wo genau dein kleines Puzzlestück in diesem Gesamtauftrag ist, das weiß ich nicht, aber du hast einen. Okay, also ich denke, so ein bisschen fit halten dafür, dafür bereit zu sein, sollten wir tun. Aber was brauchen wir denn überhaupt? Naja, und ich habe es mir einfach gemacht, ich habe gesagt, na, guck mal einfach, was Jesus macht. Ne? Also das ist ja so der Default. Wenn ich mir die Evangelien durchlese, dann ist natürlich der Löwenanteil von dessen Jesu Dienst. Also was er an Wunder getan hat, was er gepredigt hat, was er an Heilung gemacht hat und so weiter. Aber es gibt so ein paar Verse dazwischen, wo so deutlich wird, was er getan hat, um sich ja vorzubereiten, um auf sich selbst zu achten. Und ich habe da ohne Anspruch auf Vollständigkeit drei Dinge identifiziert. Das erste ist, sich guten geistlichen Input zu besorgen. Das zweite ist, 1:1 Zeiten mit Gott. Und das dritte ist, jetzt kommen wir zu den kleinen Gruppen, geistliche Gemeinschaft in kleinen Gruppen. Ja, sie kommen auch noch vor, versprochen. Genau, ich fange an mit gutem geistlichem Input. Ich lese aus Lukas 2. Nach den Festtagen machten sich die Eltern wieder auf den Heimweg. Jesus aber blieb in Jerusalem, ohne dass sie es bemerkten. Denn sie dachten, er sei mit den anderen Reisenden unterwegs. Nachdem sie einen Tagesmarsch weit gekommen waren, begannen sie, bei ihren Verwandten und Freunden nach ihm zu suchen. Als sie ihn aber dort nicht fanden, kehrten sie besorgt um und suchten ihn überall in Jerusalem. Endlich, nach 3 Tagen, entdeckten sie Jesus im Tempel. Er saß mitten unter den Gesetzeslehrern, hörte ihnen aufmerksam zu und stellte Fragen. Alle wunderten sich über sein Verständnis und seine Antworten. Jesus ist hier als Jugendlicher im Tempel. Bei den Lehrern im Tempel. Das heißt, bei den Leuten, von denen man einfach mal annehmen kann, dass sie so die geistlich fittesten Leute in dieser Zeit waren. Der will einfach geistlichen Input aufsaugen. Und das sind die Lehrer, die sich mit den Schriften auskannten, also dem Teil der Bibel, den die damals hatten, was wir heute Altes Testament nennen. Und offensichtlich ist er da richtig tief eingestiegen. Also er stellt Fragen, er antwortet verständig. Das heißt, er hat das aufgesogen, hat sich da mindestens da guten geistlichen Input besorgt. Und später sehen wir an verschiedenen Stellen, dass Jesus ein fundiertes Wissen über die Schriften hatte. Zum Beispiel, bevor er überhaupt seinen Dienst gestartet hat, wird er vom Teufel versucht. Und der Teufel kommt mit der einen Bibelstelle und Jesus kontert das ganz gekonnt. Oder dann zu Beginn seines öffentlichen Wirkens geht er in die Synagoge, man reicht ihm eine Schriftrolle, Jesaja, und er findet zielsicher die Stelle, die sein Wirken dann beschreibt. Das heißt sozusagen so die theologische Einleitung zu seinem Wirken. Und später gibt es noch einen Haufen theologische Streitgespräche mit Pharisäern oder Schriftgelehrten, für die er gut gerüstet ist. Und am Kreuz zitiert er einen Psalm. Das heißt, Jesus hat sich guten geistlichen Input besorgt, und es hat ihm genutzt. Und ich glaube, für uns ist es genauso wichtig. Und wenn ihr irgendwie sonntags in den Gottesdienst kommt, dann habt ihr ja schon guten Willen gezeigt. Und viele hören sich irgendwelche geistlichen Podcasts an oder schauen sich Erklärvideos bei YouTube an oder lesen christliche Bücher. Und das ist alles cool. Und ich möchte, auch wenn du sagst, das ist doch selbstverständlich vielleicht, ich möchte noch für eins werben, dass wir direkt an die Quelle gehen. Direkt an die Quelle gehen und selbst in der Bibel lesen. Was steckt da für uns drin? 2. Timotheus 3. Denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen. Sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. So werden wir reife Christen und als Diener Gottes fähig, in jeder Beziehung Gutes zu tun. Also genau das, was ich vorhin sagte. Wir haben einen Auftrag, wir sollen Gutes tun. Und die Heilige Schrift, das Wort Gottes, wenn wir das lesen, bereitet uns dafür vor. Mach doch daraus eine gute Gewohnheit, wenn du das noch nicht getan hast. Und dann bedenke das, was wir bei diesen körperlichen Sachen bedacht haben. Vielleicht einen festen Termin einstellen, wenn du es noch nicht hast. Klein anfangen. Wenn du merkst, boah, das wird mir hier gerade alles zu viel, dann mach es weniger, aber überhaupt. Okay, das war das Erste. Guter geistlicher Input. Ich komme zum Zweiten. 1:1 Zeiten mit Gott. In Matthäus 14:13 steht, Jesus fuhr mit dem Boot in eine entlegene Gegend. Er wollte allein sein. Aber die Leute aus den umliegenden Orten bemerkten, wohin er gehen wollte und folgten ihm in Scharen auf dem Landweg. Und in ein paar Verse weiter, in Vers 23, dann ging er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Bei Einbruch der Nacht war er immer noch dort, ganz allein. Jesus geht also bewusst raus aus dem Trubel, weg von den anderen Menschen in eine 1:1 Zeit mit dem Vater. Und das, obwohl wir wissen, dass Jesus auch mitten in Menschenmengen in direkten Kontakt mit Gott stehen konnte. Das hat er auch hingekriegt. Also mitten unter den Menschen, das sieht man bei der Auferweckung des Lazarus, da betet er und spricht mit Gott, dem Vater, und während ganz viele Menschen um ihn rum sind. Das heißt, das hat er hingekriegt. Oder er betet in Anwesenheit der Jünger. Und trotzdem sucht er sich diese 1:1 Zeit mit dem Vater. Und ich weiß jetzt nicht, wie genau eine 1:1 Zeit zwischen Jesus und Gott, dem Vater, abgegangen ist, was da drin war. Vielleicht wollte er einfach nur Zeit mit seinem Vater verbringen. Einfach nur Zeit alleine. So eine Art geistiges Ausruhen. Einfach Sohnschaft, Kindschaft leben. Das ist natürlich in Bezug auf diese Zeit eine Mutmaßung, aber ich glaube, dass das für uns so wertvoll wäre. Wenn ich mir anschaue, wie manche meiner Gebetszeiten aussehen, dann komme ich mit meinen Anliegen, dann bringe ich da noch Fürbitte rein und dann habe ich noch Dinge, für die ich danken möchte und dann kommt da noch was rein, dass ich Gott loben will, weil er ist ja auch würdig, dass ich ihn lobe. Und dann gucke ich mir das an und dann denke ich, boah, manchmal hat das so eine Art von Arbeitsmeeting gefühlt, so eine Checkliste. Und ich glaube, wir brauchen auch daneben einfach nur 1:1 Zeit mit Gott, wo wir Gottes Kindschaft leben können. Jesus fordert uns ja auf, wie die kleinen Kinder zu werden. Und wenn ihr euch nach dem Gottesdienst das anschaut, da kommt so ein kleines Kind angesaust und kommt vielleicht einfach nur auf den Schoß von seinem Elternteil, sitzt da und möchte einfach nur Nähe, einfach nur da sein, voraussetzungslos Gemeinschaft mit dem Elternteil haben. Am besten noch exklusiv, dass die anderen mal so kurz weggehen und dass man die Aufmerksamkeit hat. Und da tanken sie auf, finden sie Ruhe. Und ich habe mir das vorgenommen, mir 1:1 Zeit mit Gott zu nehmen, wo ich eben keine Agenda habe, wo ich zur Ruhe komme und wo nichts anderes wichtig ist. Keine Anliegen, keine Fürbitten, kein Lob, kein Dank, sondern voraussetzungslos, ich darf Gottes Kind sein und ich möchte das hier leben und er wünscht sich das. Und Jesus hat uns ja den Zugang zu Gott, dem Vater, direkt ermöglicht, steht in Hebräer. Und dieses, dass wir seine Kinder sein dürfen, findet ihr nochmal in Johannes. Und ich bin einfach nur überzeugt, dass uns das gut tut. Und wenn du es auch denkst, dann mach doch eine gute Gewohnheit daraus und fang das an und baue das in dein Leben ein. Und wenn es noch keine gute Gewohnheit ist, dann mach dir einen Termin. Ja? Und wenn du denkst, gleich ist eh wieder weg, ey, ich habe kein Problem mit, wenn du jetzt deinen Kalender zückst und es direkt einträgst. Also für mich wäre das okay. Okay, das Dritte, was uns gut tut. Geistliche Gemeinschaft in kleinen Gruppen. Wenn wir uns die Evangelien anschauen, dann wird ganz schnell klar, das hatte ich eben schon gesagt, dass Jesus ständig mit Gott, dem Vater, in Kontakt steht. Und das Zweite ist, ich habe nochmal den Beginn seines Wirkens gelesen in der Vorbereitung, da ist ganz schnell so eine Menschenmenge um ihn rum. Und zwar eine Menschenmenge aus Leuten, die ihn gut finden, also die wertschätzend sind, die wohlwollend mit ihm sind. Das heißt, er hat ein 1:1 mit Gott, dem Vater. Er hat ganz viele Menschen, die wertschätzend sind. Jetzt ist doch alles super, oder? So eine wohlwollende Menge. Jetzt ist alles cool. Nee, reicht ihm nicht. Er schart, ja, ich sag mal, Ringe von Menschen um sich rum, die, mit denen er unterschiedlich eng ist. Ja, ich meine, die wesentliche Runde, ihr kennt das alle, die 12 Jünger Jesu, das ist also die 12, das ist seine Hauptbezugsgruppe. Mit denen bespricht er Dinge, den erklärt er nochmal, wenn er irgendwie einen Geist, wenn er irgendein Gleichnis erzählt hat und das irgendwie ein bisschen unverständlich war und die sagen, hey, was war das denn? Dann erklärt er das den 12, nicht allen. Und es gibt da auch noch einen kleineren Kreis, also Petrus, Jakobus und Johannes, diese drei. Die nimmt er mit auf den Berg, nachzulesen in Matthäus 13, wo sie ein besonderes geistliches Erlebnis haben. Und die nimmt er dann auch noch mal mit, kurz vor seiner Gefangennahme in Gethsemane, zu einem Gebetskampf, also wo er tatsächlich am Ringen ist. Und das heißt, mit denen ist er nochmal deutlich enger. Und ich glaube, das sollten wir Jesus nachmachen. Uns kleine, überschaubare Kreise von Menschen suchen, mit denen wir unterschiedlich eng, aber geistlich gemeinsam unterwegs sind. Und wenn mach's wie Jesus, dir als Grund noch nicht reicht, ich habe da noch ein paar Aspekte, die für uns wichtig sind. Die sind vielleicht für Jesus nicht so bedeutend, aber für uns unfassbar hilfreich. In Hebräer 10, Vers 24. Lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Ich fange in der Mitte an, mit der gegenseitigen Liebe, wo wir im 1:1 mit Gott die väterliche und kindliche Liebe stattfinden darf, ist die geistliche Kleingruppe ein Ort, wo wir die geschwisterliche Liebe erlebbar werden kann. Einfach, indem wir Interesse aneinander zeigen, indem wir einander wertschätzen, füreinander beten, einander praktisch helfen, was auch immer sich so liebende Geschwister füreinander tun. Und dann steht da noch Gutes tun. Das war ja das mit dem Auftrag. Jesus hat das allein geschafft, Gutes zu tun. Aber wir brauchen doch immer mal wieder einen kleinen Stups. Oder bin das nur ich? Gott hat gute Werke für uns vorbereitet, steht in Epheser 2, Vers 10. Und die sind durchaus individuell. Wer soll denn da mich qualifiziert ansprechen und sagen, jetzt setz deinen Namen ein, ich denke, dass du Gott dienen könntest, indem du zum Beispiel selbst eine Kleingruppe anbietest oder sowas. Ja, also was auch immer das dann ist, aber irgendjemand muss doch nah an dir dran sein. Das klappt doch nur, wenn wir voneinander mehr wissen, als wir sonntags beim Kaffee miteinander austauschen. Wo wir ehrlich sagen, wie es uns wirklich geht, speziell in Bezug auf unsere Beziehung zu Gott. Und dann steht da noch, aufeinander Acht haben. Diese Runden brauchen wir, um in den Stürmen des Lebens dran zu bleiben an Jesus. In Vers 10 kommt dann noch in der Mitte was haben wir da? So Vers 25 einmal für mich. Noch ein weiter. Genau. Ermahnt euch gegenseitig, dabei zu bleiben. In den Stürmen des Lebens dran zu bleiben an Jesus, ist nicht immer leicht. Die Welt ist nicht so, dass es immer uns leicht fällt. Und wenn du sonntags noch beim Kaffee mit einem Lächeln die richtigen frommen Sachen sagst, dann muss es doch Leute geben oder sollte es doch Leute geben, die wissen, wie es in dir wirklich vorgeht. Und die dann für dich da sind. Oder ich mache irgendwas, was mir und anderen schadet, und das ist ein blinder Fleck, ich kriege das gar nicht mit, dann brauche ich Menschen, die so nah an mir dran sind, dass sie sich trauen, das anzusprechen und mit denen ich so vertraut bin, dass ich das annehmen kann und ernst nehme. Und das gelingt auch in kleinen Kreisen am besten. Ihr merkt, ich bin ein Kleingruppen-Fan. Und du hast jetzt die Chance, daran teilzuhaben. Ja, also wenn du noch eine Kleingruppe anbieten möchtest und Mitglied der FEG bist, dann musst du schnell sein, dich bei Sarah, Christian, Tobi oder mir melden. Ansonsten hast du noch so ungefähr 2 Wochen Zeit, dich anzumelden. Geht gleich los. Und meine herzliche Einladung ist, sei dabei. Du hast den Termin schon geschenkt, läuft. Ja, und Leute, denen du gegenüber verantwortlich bist, da kannst du eine gute Gewohnheit draus machen. Okay, ich fasse zusammen. Dass wir als Christen noch nicht im Himmel sind, sondern hier, hat einen Grund. Wir sind Teil eines Auftrags oder haben einen persönlichen Auftrag. Und darum sollten wir auf uns selbst Acht haben in geistlicher Hinsicht. Und das dazu dient, dass wir uns guten geistlichen Input besorgen, dass wir uns 1:1 Zeit mit Gott nehmen und dass wir geistliche Gemeinschaft in kleinen Gruppen nehmen. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir, dass du uns ein gutes Vorbild bist in so vielen Dingen und auch darin, auf uns selbst Acht zu haben. Was wir tun können, um an dir dran zu bleiben, um in der Beziehung zu dir zu wachsen und bereit zu sein, die Werke zu tun, die du für uns vorbereitet hast. Und ich bitte dich, dass du uns nachgehst, ich bitte dich, dass du uns ermutigst, dass du uns anstupst, wo es nötig ist und dass du einfach bei uns bist. Amen.